FreeFM
auf 102,6
MHz.
Wir haben jetzt Jean-Sébastien Catalan von der Kulturstätte Mikael zu Gast im Studio. Er hat die Unruhen in Kiew miterlebt und hält morgen einen Vortrag dazu. Außerdem ist Nastia dabei, die uns nachher noch auf ihre Geige vorspielt. Jean, herzlich willkommen.
Guten Tag, vielen Dank.
Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind. Als allererste Frage würde ich gerne mal wissen, was eigentlich genau los ist in Kiew und worum es in Ihrem Vortrag so gehen wird.
Also für mich, was los in Kiew geht, ist, dass Menschen vor Ort sich nicht ganz verstehen, weil viele verschiedene Motive da sind. Also von hier aus haben wir den Eindruck, dass alle auf einem Strang ziehen und eines wollen, ein einziges Ziel. Das stimmt aber nicht. Und da möchte ich Klarheit darüber verschaffen.
Das ist also in dem Sinne auch der Vortrag.
Genau, richtig.
Jawohl. Du warst in Kiew?
War ich sehr oft, aber ich war auch jetzt vor 4 Wochen ungefähr.
Genau. Wie hast du die Atmosphäre da wahrgenommen?
Extrem friedlich. Es ist wirklich erstaunlich. Ich habe ein Beispiel von dieser Friedensfertigkeit der Kiewer. Und das, wenn ich das erzählen darf.
Ja, gerne.
Ich habe eine Schlägerei erlebt. Und diese Schlägerei ist die absolute Ausnahme. Und sie sollte eben Beispiel sein für diese Friedensstimmung, die dort ist. Ich bin sehr oft direkt auf dem Platz gewesen, auf dem Maidan, mit Menschen, die sehr aktiv dort sind. Ich habe diese Automaidan mitgemacht. Das heißt, es ist diese Autokorso bis zum großen Anwesen von Janukowitsch und andere Politiker, also eine Unverschämtheit, was sie sich dann angeschafft haben. Und eines Tages sollte ich zum Oper gehen, zur Mittagszeit. Ich war viel zu früh dort und ich habe einen Aufmarsch gesehen. Und ich bin da gegangen und ich habe dann gesehen, wie Autofahrer sehr unruhig waren und da haben dann ein bisschen dann beschimpft den Demonstranten. Demonstranten, die vielleicht kaum geschlafen haben und da war Unruhe, waren die Menschen ein bisschen nervös. Und da kam es zu einer Schlägerei, eine ganz kleine, kurze, etwas heftige Schlägerei. Gleich am Abend hatte ich ein Treffen mit verschiedenen Gruppen und das habe ich erwähnt und ich dachte, sie werden sagen, naja, das kann passieren, das ist etwas, man kann das nicht vermeiden. Aber nein, sie waren erschrocken, das war für sie ein Skandal, sie haben gesagt, ja, das war sogar auf Video und so weiter. Also für sie war das ein Schock, dass sowas gibt.
Also und deswegen, absolut nicht der Regelfall.
Absolut. Deswegen sage ich, diese Schlägerei ist ein Beispiel dafür, dass es sehr friedensartig dort vor sich geht.
Okay, ja super. Ganz anders, als man sich jetzt eigentlich von uns
absolut
aus vorstellen würde.
Unglaublich, unglaublich. Man muss sehen, also diese Atmosphäre von Menschen, die Holz bringen, andere, die kochen, andere, die das Tee vorbereiten und dann verteilen. Es ist alles kostenlos gemacht dort. Man kann kommen, also zu Tausenden. Es gibt ein Bett, es gibt was zu essen und alles kostenlos.
Mhm. Mich würde interessieren, wie du denn zu diesem Interesse oder zu dem Engagement, das du da leistest, gekommen bist.
Ich fahre oder fliege. Wir haben hier in Ulm die Möglichkeit, also besser gesagt aus Memmingen dann nach Kiew direkt zu fliegen oder von München nach Odessa. Ich bin auch öfters in andere Städte in der Ukraine, halte dort Vorträge und leite Seminare über Völkerpsychologie und ich folge sozusagen dieses Volks schon seit vielen, vielen Jahren. Deswegen habe ich eine bestimmte Nähe zu diesem Volk. Und ich habe dann Anfang Januar gemerkt, hoppla, das ist jetzt nicht wie 2004 bei der Orangenrevolution, wo es glimpflich ausging, sondern es gibt jetzt eine Gewalteskalation. Und ich habe dann kurzerhand entschieden, dahin zu fliegen. An einem Sonntag dann ein Ticket gebucht, dann gleich, also Mittwoch, schon war ich in Kiew und habe versucht, eben Friedensinitiativen dort zu impulsieren.
Okay, das heißt, es ist auch dein schlussendliches Ziel, eben die Leute da an einen Tisch zu bringen und sich zueinander zu verstehen?
Absolut, also dazu zu bringen, dass sie sich einander verstehen. Und das ist auch wichtig zu wissen. Also man kann von Deutschland aus sehr gut nachvollziehen, sehr gut verstehen, was dort passiert. Man braucht, und das brauchte ich nicht, dahin zu fliegen, um zu wissen, was dort geschieht. Weil die Menschen, die vor Ort sind, sind in der Situation und sie haben keinen Überblick. Es gibt viele Menschen, die sagen, oh, ich fliege nach Kiew, um mir einen Blick zu verschaffen. Das ist aber falsch. Also ich hatte den Blick, bevor ich geflogen bin. Und deswegen bin ich hingeflogen, um da versuchen, mit anderen Menschen, Freunden vor Ort, dann Lösungen zu finden, friedlicher Art.
Kannst du uns ein bisschen schildern, wie das da abläuft oder wie du das versuchst?
Also in diesem Fall war ich in zwei Städten, eben Kiew und dann Odessa. Und ich habe versucht, dann vor allem die Freunde, die ich kenne im Bereich der Waldorfpädagogik, also Menschen, die stehen für Menschlichkeit im Vordergrund, auf einen Tisch zu bringen. Und ich habe zuerst gefragt an der Runde, dass jeder möge schildern, wie er diese Situation versteht. Erste Frage. Und zweite Frage, zu schildern, wie er dazu steht. Was kann er tun dafür? Und am Ende dieses Gespräches habe ich dann vorgeschlagen, jeder möge sich auch hineinversetzen in der Situation des anderen. Beziehungsweise er soll nicht nur tolerieren, dass ein anderer anders denken kann, sondern er muss sein machen, also seins machen, seinen eigenen Urteil machen, ein gegensätzliches Urteil. Also er muss das wirklich seins machen, adoptieren, vollkommen adoptieren. Und dann, nur so kann man wirklich komplett verstehen, wie ein anderer ticken kann und im Recht auch sein. Und dann können wir dann in vollkommenen Respekt für die Freiheit des anderen, der andere handeln lassen, wie er will. Aber man hat verstanden, er hat auch ein Recht, so zu machen. Das ist sein Schicksal und das ist sein Urteil.
Wie hast du das erlebt? Mit deiner Methode kamen da wirklich Leute zur absoluten Einsicht?
Also ich war sehr, sehr erstaunt. Wir haben dann, das habe ich an einem Mittwoch gemacht in Kiew, dann bin ich nach Odessa gefahren und als ich zurückkam, hatten wir uns entschlossen, wir hatten einen Termin gemacht, wir machen es am ersten Mal sehr schulisch. Das heißt, wir werden sogar schreiben. Wir schreiben jetzt ein gegensätzliches Urteil. Und es ist einigen Menschen am Tisch vollkommen gelungen, wenn man das gelesen hat, das war wirklich ein Urteil von einem Andersdenkenden, einem gegensätzlich Denkenden. Es war nicht einfach. Ich muss gestehen, dass einige haben das viel, viel besser geschrieben als ich selber, obwohl ich dann vorbereitet war. Also absolut ein Wille und eine absolute Ehrlichkeit, dies zu machen. Und zu meiner großen Freude, ich höre jetzt, das sind wie gesagt fast 4 Wochen, als ich dann zurückgekommen bin, und sie setzen das fort. Sie treffen sich in Kiew 2-mal in der Woche und machen das einfach weiter.
Ja, super, hat richtig Früchte getragen.
Ja, absolut.
Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt vielleicht kurz eine Musikpause machen, dass uns was gespielt wird. Vielleicht noch kurz zu dem Stück, was habe ich vorher gehört?
Genau, das ist ein Stück von Veracini.
Alles klar.
Ein Largo. Veracini, okay. 17. 18. Jahrhundert.
Dann freuen wir uns. So, Jean, um nochmal auf deinen Vortrag zurückzukommen, der morgen stattfinden soll. In der Ausschreibung für eben diesen ist von dem russisch-europäischen Herzen in der Ukraine die Rede. Was genau meinst du denn damit?
Vielen Dank für die Frage. Das ist tatsächlich ein Untertitel sogar, also so wichtig ist es mir. Vor dem Interview haben wir aber darüber gesprochen, ich könnte einen Menschlichkeitsschrei jetzt loswerden. Ich bedanke mich auch für diese Gelegenheit, Katrin. Und zwar als Spanier, der als Kind nach Frankreich umgesiedelt wurde und 40 Jahre in Frankreich verbracht hat, nach 13 Jahren Leben und Aufenthalt und Leben in Deutschland, kann ich sagen, dass ich das Glück erlebt habe, nie fremden Feindlichkeiten ausgesetzt gewesen zu sein. Und darüber bin ich natürlich sehr, sehr froh. Nur ich kann trotzdem Schicksale anderer Menschen sehen und ich habe hier ein Beispiel, was für mich ein großer Scham zubereitet als Wahldeutscher und ich möchte das kurz schildern. In der Nähe von Ulm kam jetzt eine kleine Familie, ein Ehepaar mit 40 Jahren aus Spanien, weil die Frau Ärztin dort mit ihrem Lohn, mit ihrem Gehalt nicht die Familie ernähren kann. Und so hat sie jetzt eine Praxis hier, sie wird das übernehmen. Letzten Sonntag haben sie versucht, dann ihre Wohnung zu verschönern und sie haben dann ein Loch in eine Wand gebohrt mit der Bohrmaschine. Kurz darauf kamen zwei Polizisten und haben nach dem Ausweis gefragt, nach dem Gehalt und nach den Gründen, warum sie in Deutschland sind. Das haben sie ganz brav gemacht, weil sie so baff waren. Sie kennen sowas nicht. Also sie kennen solche polizeiliche Maßnahmen oder solche feige Nachbarn nicht, die sie angeklagt haben. Und das ist etwas, was für mich hier in Deutschland unakzeptabel ist. Und das wollte ich auch sagen. Das ist in unmittelbarem Zusammenhang mit Maidan. Dort geht es auch um Menschlichkeit, geht es auch um Völkerverständigung. Und wenn wir jetzt solche Probleme haben, auch hier in Süddeutschland, dann ist es schon alarmierend. Ich weiß, dass wir hier auch in Süddeutschland, so wie in Schottland, ihr wisst, in Schottland wird im September ein Referendum gehalten für die Unabhängigkeit von Großbritannien. In Schottland haben sie ein Ungeheuer in einem Loch Ness. Und wir haben hier auch ein Seeungeheuer. Er heißt nicht so ganz so, aber ein Seeungeheuer irgendwo hier in Bayern. Er muss da, glaube ich, der Boss von CSU sein. Und was er da alles erzählt über die schlimmen Rumänen und Bulgaren, die jetzt kommen sollten, weil sie diese Freizügigkeit erreicht haben in Europa. Sie dürfen, sie sind jetzt neue Länder der Europäischen Union. Also das ist auch noch stärker alarmierend, denn was sollen dann die Ukrainer in Kiew denken, wenn sie nach Europa gehen wollen und hören, dass nach vielen Jahren harten Kampf die Rumänen und die Bulgaren endlich aufgenommen wurden in der Europäischen Union und dann hören von Herrn Seehofer, so heißt dieser Ungeheuer vom See, dass sie unerwünscht sind, weil sie dann die Wirtschaft von Bayern dann irgendwie ruinieren werden. Also das ist in diesem Zusammenhang unmittelbar verbunden dann mit dem Problem auf den Maidan. Und eben zu deiner Frage jetzt, Katrin. Die Ukrainer haben ein russisch-europäisches Herz. Sie sind russisch. Sie können sagen, was sie wollen. Sie sind einfach ein slawisches Volk. Und der große Repräsentant von diesen vielen verschiedenen Völker in der slawischen Region, das ist Russland. Wir dürfen nicht vergessen, Russland wurde in Kiew gegründet. Wir haben den Kiewer Rus, so hieß das im 10. Jahrhundert. Und von Kiew aus ging es nach Westen und nach Norden bis St. Petersburg und das war Russland. Und dieser Russland hieß Kiewer Rus. Und sollen wir jetzt sagen, die Kiewer sind keine Russen mehr? Das ist die Wiege von Russland. Natürlich sind das Russen. Nur warum gibt es einige, die das irgendwie ablehnen und sich orientieren nach Europa und suchen europäische Werte? Weil da waltet, trotz aller Probleme, die wir in Europa haben, für sie walten noch Ideale der Demokratie und der Menschlichkeit. Deswegen wollen sie hin nach Europa und in ihre Ideale sind sie Europäer. Sie wollen die europäischen Werte dann verwirklichen mit ihren russischen Seelen. Also sie verbinden tatsächlich dann diese Herkunft, russische Herkunft, mit ihrer Zukunftsideale Europa.
Du hast eben schon mal die deutschen politischen Unternehmungen angesprochen, wie die da reinspielen. Wie beeinflussen denn die allgemeinen politischen Unternehmungen Europas und Russlands die Situation in der Ukraine?
Also schrecklicher kann das nicht sein, denn wenn der Ursprung, diese Zündung war, dass Janukowitsch, also im November, Janukowitsch sollte ein Assoziierungsabkommen unterschreiben in Brüssel. Er hat sich verweigert, er hat das nicht gemacht. Natürlich hat er nur gemacht, was sein Boss macht, das ist ganz klar, das ist Putin. Und eben, das ist auf der einen Seite dieser Einfluss. Janukowitsch ist merkwürdigerweise, nachdem er Präsident wurde, stinkreich geworden. Also nicht mit seinem Gehalt, sondern mit anderen Mitteln, die aus Moskau unmittelbar kommen. Nämlich, es gibt bestimmt Gaspipeline und es gibt bestimmt Geldpipeline dann zwischen Moskau und Kiew. Und Putin will die neue sowjetische Union herstellen, neu konstruieren. Er nennt das Eurasische Union. Und er braucht die Ukraine. Die Ukraine ist das größte europäische Land, wenn wir absehen von Russland, was ein asiatisches europäisches Land ist. Und mit Ukraine an Bord hat er natürlich bessere Karten. A gegen die USA, B gegen Europa und C gegen China. Wenn Russland die Ukraine hat, hat er eine andere Position, um mit Peking dann andere Verhandlungen dann führen zu können. Das heißt, die Ukraine ist äußerst wichtig für Putin. Und er wird alles machen, um die Ukraine zu kaufen. So wie wir das jetzt machen, also die große Schande von Januar und Februar, ich finde, das ist nicht Maidan, sondern das Reich Sotschi. Das ist auch eine absolute Nicht-Umweltkatastrophe, das ist eine Erdenkatastrophe, was er da macht, dieser Herr Putin. Es waren sehr gute dokumentierte Sendungen in verschiedenen Kanälen im Fernsehen zu erleben. Also das, da kann man sehen, wie ein Mensch autokratisch, despotisch dann über einen Kontinent Einfluss nehmen kann oder geben kann. Vielleicht kennt ihr noch Garry Kasparov, der ehemalige Schachweltmeister und der bestbekannte Opponent von Putin, der noch in Russland lebt. Und Herr Kasparov hat, glaube ich, mit Recht verglichen Sotschi zu Berlin 1936. Da war nämlich an der Macht ein anderer Despot, ein anderer Diktator, ich glaube, wir erinnern uns. Und diese Parallele ist absolut berechtigt. Er will genau dasselbe machen, was dieser andere Despot in Deutschland zu seiner Zeit machen wollte. Und zwar sich so vorstellen zu der Welt, dass er salonfähig sein kann und seine Spiele dann weitertreiben kann. Also wir haben mit Putin mit keiner minderer Macht als diese, die ich jetzt erwähne, ohne Name. Das ist von der einen Seite. Von der anderen Seite, was haben wir? Wir haben jetzt ein merkwürdiger Verbund zwischen Amerika, also Vereinigten Staaten von Amerika und Europa. Jetzt hören wir seit einigen Tagen, zwei Wochen vielleicht, dass die USA und Europa die Ukraine unterstützen wollen. Was heißt das unterstützen? Wir sollten das richtig übersetzen. Das heißt auch kaufen, genauso wie Putin. Denn die Amerikaner und die Europäer brauchen diese ganz wahnsinnige lange Nordküste von dem Schwarzen Meer für ihre Macht gegenüber dann den anderen Ländern, beziehungsweise dann China und Russland. Also es gibt geopolitisch betrachtet dann zwei Großmächten, eigentlich drei, aber zwei, die verbinden sich, Europa und USA und Russland auf der anderen Seite. Und sie haben gewaltige Interesse, um ihren Macht, Einfluss in der Welt, um Machtmonopole einfach zu bekommen. Also so stark wird das jetzt gemacht von Biden, von Kerry, von der einen Seite, oder jetzt von Steinmeier und von Lavrov aus der anderen Seite. Und wenn diese erste Grund für diese Unruhen in Kiew, dieser nicht unterschriebene Vertrag, Assoziierungsabkommen mit Europa war, es hat sich verändert. Die Menschen in Kiew, die haben kein Interesse mehr zu wissen oder zu wollen. Wenden wir uns Richtung Moskau oder Richtung Brüssel, was heißt Brüssel? Brüssel oder Luxemburg oder Frankfurt oder Straßburg, weil wir haben diese Hydra, diese Europäische Union, die absolut ein Abstraktum ist, ein Monstrum ist. Wie ich schon bei der Pause sagte, möchte ich hier wiederholen, das größte Feind von Europa, diese Konstrukt. Also Kafka wäre da sehr gefragt. Und Charlie Chaplin natürlich, um zu enttarnen, wo die Diktatoren sind. Also ursprünglich war diese Nichtunterschreiben des Abkommens. Aber das hat sich vollkommen verwandelt. Jetzt Wer sind wir, Ukrainer? Was wollen wir? Es geht um die Identität von Ukraine und nicht um sich zu wenden nach Moskau oder nach Brüssel. Und das ist richtig und das ist gesund so. Was wollen Sie nach Moskau oder nach Brüssel, ohne zu wissen, wer Sie sind? Und deswegen, jetzt gibt es bei den richtigen Maidaner, und ich nenne richtige Maidaner die Menschen, die nicht politisch gestimmt sind oder beeinflusst sind, eben unabhängige Kiewer und nicht Extremisten sind oder keine Machtgier einfach haben. Und was wollen Sie? Es ist sehr beeindruckend, dann Frauen zu sehen. Entweder sie kommen, Mütter, sie kommen mit ihren Kindern auf dem Maidan, verteilen Suppe, verteilen Brötchen, putzen, machen die Straßen dann sauber. Oder uralte Damen, die kommen von den Nachbarorten, sie fürchten sich, weil sie mögen die Großstadt nicht, sie verstehen gar nicht von Politik, sie wissen nicht, was ein Abkommen ist, also Assoziierungsabkommen, sie könnten überhaupt gar nicht verstehen. Aber sie sagen, wir wollen für unsere Kinder und Kinder unserer Kinder dann ein anderes Land. Jetzt geht es darum. Und die große Sorge ist, dass wenn eine Wende kommt, und sie wird ziemlich, sie kann überraschend schnell kommen, diese Wende, dass plötzlich Ruhe kommt, aber für ein größeres Unglück als vorher. Wenn diese gerissene Politiker, wenn die Parteien dann auf sich nehmen, so die Räuber der Revolution auf sich nehmen, die Früchte dieser Revolution, und dann andere Janukowitsche werden. Und wie gesagt, zum Glück ist es so, dass ein Teil dieser Bevölkerung, ein Teil dieser Demonstranten wollen jetzt nur zu ihrer Identität. Und politisch wollen sie nicht einen anderen Mann an der Stelle dieses Präsidenten, sondern sie wollen ein anderes System. Das heißt, sie wollen ein Parlament, welches das Volk vertritt, dass der Präsident nicht so viel Macht hat, dass die Regierung viel mehr Macht hat unter Kontrolle eines Parlaments, also ein Volksparlament. Und diese Stimme wird immer stärker und stärker. Und zum Glück geht es sogar bis zu dem ersten Parteien, da haben wir diese in Deutschland sehr bekannte, in der Ukraine viel weniger bekannte Wladimir Klitschko. Und dieser Wladimir Klitschko beginnt auch diese Idee zu vertreten, dass es geht nicht, diese ein Mann zu ersetzen, sondern es geht darum, eine neue Verfassung zu haben, die entspricht die Wünsche und die Identität der Ukrainer und die einen neuen Parlament, also der richtig das Volk vertreten kann, zu installieren. Und das ist dann das Freudige daran. Also es geht nicht um Europa, beziehungsweise es geht nicht um die Europäische Union, es geht nicht um die Sowjetische Union, es geht eben um Russland und Europa und welchen Platz diese Ukraine, dieses Volk dann nehmen kann zwischen diese zwei großen Völkergemeinschaften, also die europäische Volksgemeinschaft und die slawische Volksgemeinschaft, aber als Ukrainer. Nicht als Menschen, die ihre Identität nicht finden, weil sie zerrissen werden zwischen rechts oder links.
Ist das also die Bildung eines Parlaments oder eines neuen Systems für dich denn auch die Vorstellung, wie der Konflikt derzeit da läuft, gelöst werden kann?
Absolut, absolut. Ich habe jetzt vor wenigen Tagen eine meiner engsten Freunde durch alle Internetmittel, die wir haben, also egal Skype oder Facebook, dann geschrieben, habt ihr nicht schon verloren? Und dann, ja, wir, weil die ganze Menschheit ist da vertreten in Maidan, wir haben verloren. Wir haben verloren, wenn wir nicht heute schon das Morgen so weit vorbereiten, dass wenn eine Wende kommt, sind wir bereit zu sehen, einzusehen, also, oder zu entdecken, die Ukrainer finden zu sich selber, finden zu ihrer Identität und sie sind fähig, dann tatsächlich eine entsprechende Verfassung zu machen, ein parlamentarisches System zu installieren und dann als würdige Partner auf Augenhöhe mit Moskau und mit Brüssel zu sprechen.
Ja, bei uns im Studio ist Jean-Sébastien Catalan und redet über das Thema der Unruhen in der Ukraine. Jean, du hältst auch einen Vortrag und möchtest auch die deutsche Bevölkerung auf das Thema ansprechen. Siehst du denn eine Möglichkeit, wie sich vielleicht auch Menschen in Ulm in diesem Thema engagieren können?
Freunde aus Kiew haben mir Bilder geschickt von einer Aktion, die sie machen. Und mittlerweile wird diese Aktion in vielen verschiedenen Städten in der Ukraine gemacht. Und das ist ein großer Gebetskreis auf einem zentralen Platz in der Stadt. Und ich würde gerne das auch hier sehen. Und ich dachte nicht am Münsterplatz, das wäre auch geeignet. Ich denke, gerade weil wir in Ulm sind, an anderen Ort, und das wäre damit auch eine sehr gute Verbindung zu unserer Geschichte, wenn ich sagen darf, unsere deutsche Geschichte, Hans- und Sophie-Scholl-Platz. Das fände ich großartig, wenn wir dort meinetwegen jeden Abend 18.15 Uhr, 18.30 Uhr kommen mit einer Kerze und jeder für sich ganz still einfach betet. Für Frieden. Das war, diese Freunde in Kiew haben gesagt, erinnert euch, in Leipzig war es so und es wurde einige Wochen gemacht und dann fiel die Mauer. Das wäre zum Beispiel eine große Hilfe. Also dahin zu fliegen, dort vor Ort was zu machen, kann eine gute Freundschaftsbekundung sein, aber ich glaube nicht eine, letzten Endes ist das so sehr effizient. Aber sowas zum Beispiel, wenn das in der ganzen Welt gemacht werden könnte, ja.
Du hast mir vorher auch erzählt, dass du für deinen Vortrag Spenden sammeln möchtest. Magst du uns kurz erzählen, wo genau die hinfließen oder was damit erreicht werden soll?
Vielen Dank, sehr, sehr gerne. Also auf dem Plakat steht, dass die Spenden gehen an die Freunde auf dem Maidan, aber dass keine Verwirrung da gestiftet wird. Die Freunde auf dem Maidan, das sind die Opfer. Und die Opfer in der Ukraine sind alle Ukrainer. Das sind nicht nur diejenigen Demonstranten, die geschlagen werden von den Berkuts oder von den Polizisten dort, sondern das sind alle Menschen, die diese Leid zu tragen haben während dieser Unruhen. Und wir würden gerne ganz, ganz spezifisch, eben durch Nastja, die gerade gekommen ist, unsere Geigerin, das Geld hinbringen zu meiner Vertrauten dort, und er würde dieses Geld nur benutzen, um erste Hilfe zu leisten für alle Verletzten, seien das Polizisten oder Demonstranten. Also, das ist für uns sehr wichtig, um zu helfen auf beiden Seiten der Barrikaden.
Dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview. Ich wünsche dir viel Erfolg für deinen Vortrag morgen und auch für das insgesamt Engagement, das du da zeigst. Der Vortrag von dir findet morgen um 19 Uhr in der Kulturstätte Michael statt. Das ist ein Vortrag mit nochmal dem Reisebericht, was genau du erlebt hast, und auch ein Gespräch ist angedacht. Ich hoffe, dass du erreichst damit, was dein Plan ist. Ja, das war Jean-Sébastien Catalan hier in der Ulmer Freiheit, und für euch geht es jetzt weiter mit Musik.
Free FM auf 102,6 MHz.